dieses Bangen um Menschen, die verloren gehen, wo man weiß, sie haben dieses Heil in unserem Herrn und Heiland noch nicht ergriffen, noch nicht erfasst. Ich beschäftige aber auch eins irgendwie, wenn ich weiß, dass mein Herr Jesus mich erkauft hat, dass er mich errettet und erlöst hat, dass das der erste Schritt ist und dass der Herr Jesus viel mehr für mich vorgesehen hat und viel mehr irgendwie, wo er mich hineinnehmen möchte und viel mehr, wie er mich verändern möchte, wie er mich zu sich ziehen möchte. Und ein Grund dafür, warum wir zusammen sind, ist, dass Gott sich seine Gemeinde erkauft hat. Wir haben uns manchmal damit beschäftigt. Ich musste auch dann nochmal neu drüber nachdenken. Wenn ich an die Gemeinde nachdachte, dachte ich heute Morgen noch, wir haben manchmal in der Apostelgeschichte gestanden und das gelesen, wie Gott sich seine Gemeinde erkauft hat, wie die überführt wurden, die sich haben rufen lassen von dem Herrn Jesus, dass sie hinzugetan wurden. Und ich musste für mich heute Morgen nochmal neu drüber nachdenken. Wenn ich hinzugetan worden bin zu seinem Zeugnis, zu seiner Gemeinde, dann gehört auch dazu, dass ich weggenommen worden bin von allem anderen, was einen Anspruch an mich hatte, weggenommen wurde, rausgenommen aus den Dingen, die sonst ziehen. Ich habe über die drei Hauptkapitel, wie ich es zumindest in meinem Verständnis so umlesen erkannt habe, irgendwie die um Gemeinde irgendwie drüber reden, irgendwie nochmal drüber nachdenken müssen. Und würde gerne am Anfang einen Vers aus dem Epheserbrief vorwegnehmen, weil ich gedacht hatte, dass das umschreibt oder beschreibt etwas, was gerade auch der Apostel Paulus uns weitergeben möchte. Aus dem Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 4. Wurde nochmal neu von Michael daran erinnert, irgendwie auch wenn wir mittwochs oder so zusammen sind und als Brüder Bibelstellen vorschlagen, dass wir ein bisschen Zeit geben, die nachzuschlagen, weil dass man einfach auch hinterherkommt. Also Epheser 3, ab Vers 4. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken, das in anderen Geschlechtern der Söhne der Menschen nicht erkannt, zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbar worden ist. Die Nationen sollen nämlich Miterben und Mitglieder am gleichen Leib sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin. Soweit einfach vorab der Vers. Ich habe darüber nachgedacht, was es heißt, irgendwie zur Gemeinde Gottes zu gehören. Und ich glaube, einen ganz großen Teil dessen, was Gemeinde Gottes ausmacht, da schreibt der Apostel Paulus hier darum, dass es das Geheimnis des Christus ist. Wisst ihr, wir haben das in der ersten Stunde gesehen, dass schon ganz am Anfang in der Bibel offenbar war, dass der Jesus als Retter kommen sollte und als Erlöser kommen sollte. Die Rettung und das Zugeneigtsein Gottes ist durch das ganze Alte Testament gegeben worden, dass der Jesus als Retter kommen sollte, als Erlöser kommen sollte. Aber was Gott mit seiner Gemeinde vorhatte, ist im ganzen Alten Testament nicht zu finden. Das ist erst nach der Himmelfahrt des Herrn Jesus den Aposteln gegeben worden und uns in den Briefen dargelegt, was der Jesus mit seiner Gemeinde vorhat, wie der Jesus seine Gemeinde sieht und was mein und dein Platz dann auch in seiner Gemeinde ist, wenn er dich erlöst und errettet hast und du dazugehörst. Das finden wir erst im Neuen Testament. Und wir finden das nicht einfach dargelegt, sondern der Apostel Paulus sagt, die Einsicht, die ich daran habe, dass diesen Einblick, den Gott mir gegeben hat, den kannst du erkennen, wenn du das liest, was ich dir jetzt schreibe oder was ich dir niedergeschrieben habe. Ich habe für mich gedacht, im drüber nachdenken, wie lange weiß ich das und wie viel weiß ich davon? Und da das Geheimnis ja so einmal so ein bisschen gelüftet und aufgeschlagen ist, ist es auch schon wieder beiseite gelegt, zumindest im praktischen Leben oft bei mir. Dass das, wo der Jesus mich hineinnehmen möchte, wo Gottes Wort mich hineinnehmen möchte in diese Erkenntnis, in die Kenntnis dieses Geheimnisses. Dass Gott, und Gott hat viele Bilder dann gegeben da drin und ein Bild, was sich durchzieht, dass wir sein Leib sind. Dass der Jesus das Haupt ist und wir Glieder an seinem Leib sind. Mich vor kurzem noch mit einem Bruder unterhalten und das geht mir schon lange so. Wenn wir sein Leib sind und wir merken, dass uns manche auch wegbrechen und andere Wege einschlagen, dann merke ich das persönlich, dass ich das empfinde, dass uns Glieder am Leib fehlen, auch als Ortsgemeinde. Dass uns Menschen fehlen, die Gott eigentlich hinzutun wollte und die eine Funktion haben, die mit dazugehören. Und gerade im Epheserbrief, wenn wir über den Leib nachdenken, merken wir, dass wir einander brauchen und dass wir eine unheimliche Kraft und Tragkraft brauchen, weil wir einander auch in Liebe ertragen müssen. Dass es Dinge gibt, auch wenn wir als Glieder zusammengestellt sind, die uns im Miteinander zu schaffen machen und die uns Not machen. Also Glieder eines Leibes, die brauchen einander und die machen auch einander Not. Und vielleicht bin ich auch einer von denen, die dir vielleicht manchmal Not machen. Wenn wir darüber nachdenken, dass der Jesus uns erkauft hat und dass er uns zu seinem Leib dazu genommen haben. Karlfurt hatte vor kurzem über das Priestertum auch einen Punkt gesprochen, wo Gott uns hineingebracht hat durch sein Erlösungswerk. Und wir finden diese Bilder auch des Tempels, des Baus, wo wir Steine sind in einem Gefüge. Aber wie persönlich und notwendig ist es denn für ein Leib, dass Glieder wirklich Teil des Leibes sind? Und dass sie verbunden sind mit dem Herrn Jesus, mit dem Haupt. Was nützt mich ein Glied, wenn es nicht mit mir verbunden ist? Ich musste jetzt die Woche nochmal mit Richard drüber nachdenken, dass vor 25 Jahren ich ihm Teil seiner Fingerkuppe mit dem Stabwaldhammer abgehackt habe. Der konnte nicht wieder angepflanzt werden. Den haben wir zwar mitgenommen ins Krankenhaus, aber es war nicht möglich, das wieder anzupfropfen. Alles, was abgeschnitten ist, was keine Verbindung hat, ist tot. Und wir bedürfen der lebendigen Verbindung mit unserem Herrn und Heiland, um Teil des Leibes zu sein. Sonst sind wir tot. Ohne die Verbindung zu unserem Herrn Jesus ist es nicht möglich, auch Teil des Leibes zu sein. Und dann bedarf es auch der Verbindung untereinander. Gott hat uns zusammengestellt, jeder an seinem Platz. Und gerade im Epheserbrief wird das auch so beschrieben, dass Gott uns zusammengefügt hat und uns Gelenke des Dienstes gegeben haben. Ein Gelenk verbindet zwei Knochen miteinander. Da entsteht Reibung. Da sind Dinge dazwischen, die das abpuffern. Und jeder, der mal Gelenkprobleme hatte, merkte, dass jede Bewegung dann auch manchmal schmerzen kann. Wir sind zusammengefügt als Gelenke des Dienstes. Vergesse ich das nicht oft, vielleicht du auch. Aber ich möchte heute nicht ganz weit daran einsteigen. Mich haben Dinge beschäftigt, die uns am Anfang von dem Apostel geschrieben werden, wenn er darüber schreibt. Und die Dinge, die am Anfang dessen stehen, das ist mir heute irgendwie ein Anliegen, dass wir neu darüber nachdenken. Und ich denke, am ersten Mal finden wir darüber so ausführlich berichtet und auch dann diesen Anfang dessen, bevor der Apostel und wenn ich jetzt dran mal sagen würde, der Apostel Paulus hat auch den Römerbrief geschrieben, finden wir im Römer 12 so die ersten Verse, die einleitend uns geschrieben wird, wenn auch der Apostel hier drüber nachdenkt, dass wir ein Leib sind und zusammengefügt sind in einem Leib. Und ich möchte im Römer 12 ab Vers 1 uns ein paar Verse lesen. Ich ermahne euch nun, Brüder, ich hoffe, ich lasse noch ein bisschen Zeit zum Aufschlagen. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich lese einfach jetzt noch ein paar Verse weiter, dass ihr seht, einfach, dass es danach um dieses Bild des Leibes geht. Denn ich sage euch, durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen ist, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wir sind in einem Leib viele Glieder, denn wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht die gleiche Tätigkeit haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Dass wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebene Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Und dann möchte ich einfach nicht weiter darauf eingehen. Mir geht es hauptsächlich erstmal um die ersten beiden Verse, die wir gelesen haben. Ich hatte schon mal vor einigen Monaten darüber gesprochen, wenn der Apostel Paulus schreibt, ich ermahne euch, Brüder, dass es mir sehr, sehr geholfen hat, nicht von dieser Anrede Abstand zu nehmen, sondern mich hingezogen zu fühlen, weil ich nochmal neu darüber nachgedacht habe und gemerkt habe, dass wenn der Jesus und wenn Gott uns ermahnt, er uns zur Seite nehmen will, dass er uns in seine Nähe ziehen will. Ermahnen heißt, dass Gott uns in seine Nähe nehmen möchte, um mit uns zu reden. Und dass er uns dann auch Ermahnendes, Ermuntertes und andere Dinge weitergibt. Und es ist mir dann eine Freude geworden, mich ermahnen zu lassen, mich von meinem Gott an die Seite nehmen zu lassen, dass er zu mir reden kann und dass er mit mir reden kann, dass ich nicht dicht mache, sondern aufmache. Gott möchte mich an die Seite nehmen. Ich ermahne euch nun, Brüder, was für eine Gemeinschaft. Und ich denke, das hat der Karlfried in Bezug auch auf den Priestertum gesagt. Ihr Schwestern seid damit einbezogen. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes. Wie viel Erbarmung hat Gott mit uns Menschen gehabt, dass er seinen Sohn dahin gegeben hat? Eure Leiber darzustellen. Und dann sind drei Sachen aufgezählt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Also dieser Schritt, erlöst zu sein, dieser Schritt, erkauft zu sein, erkannt zu sein, Sünder zu sein, erkannt zu sein, dass das alte Leben nichts taugt und es wirklich in die Hand des Herrn Jesus zu geben, ist ein Schritt. Und ich bekomme umsonst neues Leben. Und das haben wir hier gelesen, von diesem neuen Leben in diesem Vers. Gott sagt, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges. Lebend ist nur der Leben aus Gott hat. Weil das Leben ist verloren gegangen seit dem Sündenfall. Gott hat gesagt, an dem Tag, wo ihr davon esset, werdet ihr gewisslich sterben. Seitdem ist der Tod in der Welt und dieses Getrenntsein von Gott. Seitdem die Sünde herrscht über den Menschen, ist der Tod eingekehrt. Nicht der leibliche, aber der innere Tod. die Beziehung zu Gott zerrissen, zerschnitten, nicht mehr vorhanden. Und hier redet er zu Menschen, die ein neues Leben haben aus Gott, die wieder lebendig geworden sind durch das Blut des Herrn Jesus. Und nur wer lebendig geworden ist durch das, was der Jesus in ihm neu geschaffen hat, hat auch was, was er wieder zurückgeben kann und darstellen kann. Wenn du Leben aus Gott hast, kannst du es Gott zurückgeben und darstellen. Der erste Punkt, lebendig. Das Bewusstsein, dass wir Leben nur aus dem Herrn Jesus und aus seinem Werk haben dürfen. Heilig. Deutet für mich unheimlich davon hin, dass für mein dreckiges und schmutziges Leben, dass er es weggenommen hat und er mir sein Leben gegeben hat, dass er in mir wohnt, dass wir Leben haben, was aus Gott ist, was nicht beeinflusst ist von dem, was wir vorher waren und sind, sondern es ist sein Leben, was in uns ist. Und der Jesus wohnt in uns und hat uns seine Heiligkeit zugesprochen. Nicht, dass wir irgendwas dafür machen mussten. Wir haben unsere Heiligkeit aus ihm heraus, weil er alles getan hat, dass wir wieder gerecht vor Gott stehen dürfen. Und sein Leben steht jetzt sozusagen vor Gott. Wir dürfen zutreten, weil er in uns wohnt. Gott sieht den Christus in uns, der in deinem und meinem Herzen wohnt, wenn wir Kinder Gottes sind. Und das nächste spricht auch davon, Gott wohlgefälliges Opfer. Durch die Bibel weg kann ich das eigentlich nur finden, dass es nur eine Sache und nur eine Sache gibt, an dem Gott wohlgefallen hat. Und das ist sein geliebter Sohn. Gott hat wohlgefallen an seinem Sohn. Das schattet er in den Opfern im Alten Testament vor. Und das sagt er und bekundet er ganz deutlich, als sein Sohn über die Erde geht. Sieht, das ist mein Wohl, das ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das Wohlgefallen Gottes ruht ganz allein auf dem Herrn Jesus. Und den Raum, den der Jesus in deinem Herzen hat, in diesem Maße hat Gott auch an dir und an mir Wohlgefallen. Das Wohlgefallen Gottes auf seinem Sohn. Wir merken, das hat alles was mit der Erlösung, das hat alles was mit der Errettung zu tun. Und jetzt kommt der Apostel hier auf eine Aufforderung und sagt, ich ermahne euch, ich nehme euch zur Seite, eurer Leiber, euren Körper, euch selber, Gott darzustellen. Das ist eine freie Entscheidung, wo Gott zu einlädt. Gib das, was Gott neu gemacht hat, jetzt Gott zurück. Sag, alles gehört dir. Und das ist der Schritt, dass ich Glied an seinem Leibe mit Funktion bin und auch lebendig bin. Dass Gott darüber das Sagen hat, dass Gott darüber verfügen kann, dass ich sage, hier, mein Herr, mein Gott, es gehört dir. Seitdem ich das neu gelesen habe und neu darüber nachgedacht habe, gehört es neu zu meinem Gebeten zu sagen, Herr, es gehört dir, nimm du es. Und es gibt Tage, an denen fällt mir das schwer, das wirklich zu sagen, um auch ehrlich zu sein. Weil das bedarf meines ganzen Seins. Und das bedarf all meines Inneren, meiner Gefühle, meiner Triebe, meines ganzen Persönlichkeit, meiner Zeit, meiner Kraft. Dass ich sage, ich verfüge jetzt nicht mehr darüber, du darfst darüber verfügen. Ich stelle es dir dar, als lebendiges Opfer, mach du damit das, was du willst. Ich finde, dass das nicht leicht ist und dass es viel zu wenig ist, dass ich darüber nachdenke. Vielleicht geht es dir darüber auch so. Musst du jetzt gerade in der letzten Woche auch darüber nachdenken. Es gibt Momente, da fällt das ganz leicht, wenn ich genau weiß, ich bin von Gott dahingestellt, ich habe einen Auftrag, ich darf Dinge tun und ich fülle die aus. Aber was ist in der Zeit? Ich glaube, da kommt Ralf auch, wenn er über Elia nachdenkt, noch drüber auf, wenn der Auftrag abgelaufen ist. Wie der Elia, wo er so stark dastand, die Baalspriester getötet waren, der Auftrag beendet war. Wie stehe ich dann vor Gott? wenn gerade der Auftrag erledigt ist und ich gar nicht weiß, was dran ist. Und diese Zwischenphasen in meinem Leben, was mache ich damit? Wie schnell suche ich mich selber, meine Möglichkeiten wieder? Und ich glaube, das ist für mich zumindest ein Hauptkampfplatz, da zu sagen, Herr, ich weiß es nicht, aber ich stelle es dir zur Verfügung, mach du, was du willst. Und wenn ich es nicht sehe, geh dem nach, was ich weiß, was meine Verantwortung ist, wo ich drin stehe, zu Hause, in der Familie, geh einfach dem nach, was Gott mir sowieso vor die Füße stellt. Gott darzustellen, in der Sache dran, wo Gott uns sowieso hineingeht, ist oft sehr einfach. Aber dann, wenn der Auftrag beendet ist, dann ist es sehr, sehr schwer. Dann zieht wieder die Welt, die Sünde und alles Mögliche und zerrt an einen. Man wird weggerissen. Muss eigentlich jeden Tag mein Gebet sein. Herr, hier bin ich, nimm das. Das ist mein vernünftiger Gottesdienst. Es gehört dir. Kommen wir noch in den Vers 2 rein. Das ist der wenigen Stellen, wo wir merken, was ein vernünftiger Gottesdienst ist, uns so Gott darzustellen. Ansonsten uns der Welt unbefleckt zu halten und die Witwen und Waisen zu besuchen. Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Hast du Kontakte mit Menschen aus dieser Welt? Ich bin manchmal erschrocken, dass in manchen Sachen ich sehr gleichförmig bin, noch die gleiche Form habe und eigentlich in meinem Innersten weiß, Gott möchte mich in einer ganz anderen und in seiner Form haben. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt. Werdet umgestaltet, werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass er prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Was mich tröstet, ist halt, werdet verwandelt. Also ich merke, dass es ein Prozess ist in meinem Leben, wo ich, für mich fühlt sich das an, wo ich erste Schritte drin gegangen bin, wo ich noch nicht weit fortgeschritten bin, verwandelt, verändert zu werden, wo ich noch am Anfang stehe. Aber es macht mir Trost, dass der Jesus und dass Gott möchte, dass ich darin weitergehe, dass Gott weiter daran machen möchte, diesen Weg mit mir und auch mit dir weitergeben gehen möchte, verändert zu werden, verwandelt zu werden. So werdet verwandelt und jetzt nicht tu das und tu jenes, sondern steht durch die Erneuerung des Sinnes. Wir haben uns da auch punktuell schon mal mit beschäftigt. Was mein Sinn, mein Denken, mein Innerstes ausmacht, das muss verändert werden. Weil mein Denken und meine Überlegungen und das, was ich bewege in meinen Gedanken, und es gibt nichts mehr, was ich am Tag tue, wie denken. Und das soll verändert werden. Wie ich denke, was ich denke, das soll verändert werden. Und wie kann das verändert werden? Dass er prüft, was der Wille Gottes ist. Es kann nur verändert werden, dass ich in Gottes Wort hineinschaue und schaue, was er ist, wer er ist, wie er denkt, wie er mich sieht, was sein Wesen ausmacht. Und wenn ich erkenne, dass, und das finden wir auch ganz groß im Epheserbrief, wo uns dann vier Dimensionen genannt werden, in vier Dimensionen, wie wir Gott gemeinschaftlich auch als Gemeinde erkennen können. Wir können persönlich immer nur drei Dimensionen fassen. Gott möchte uns verändern in der Erneuerung des Sinnes, dass wir prüfen, was der Wille Gottes ist. Dass wir hineinschauen und gucken, was der Wille Gottes ist. Und dann ist es nicht mehr mein Denken und was ich weiß und mein Wissen, Kriterium, dann ist nicht mehr, wie ich es empfinde, Kriterium, sondern dann ist die Entscheidung, wie mein Leben läuft, Gottes Wort maßstabgebend. Der einzige Maßstab kann dann nur noch Gottes Wort sein. Und Gottes Maßstab und Gottes Wort schneidet fast immer tief in das Innere meines Lebens rein, weil ich dem nicht entspreche, weil ich nicht passend dazu bin. Und ich merke, ich muss mein Gefühl und mein eigenes Denken beiseite nehmen und seinen Maßstab in den Mittelpunkt stellen. Und dann merke ich, das, was jetzt zu tun ist, kann Gott nur tun. Aber ich erfasse es, ich beschäftige mich damit. Und das Schöne ist, dass diese Veränderung meines Lebens stattfindet, dass dieses Denken für mich so ist wie das Ruder eines Schiffes. Wenn das Ruder eines Schiffes in die Richtung meines Gottes gelenkt wird, wird das Schiff in die Richtung meines Gottes fahren. Dann werden auch die anderen Dinge ihnen folgen. Und das sage ich nicht, weil ich darin hervorschreite und als Vorbild mich hinstellen könnte, sondern merke, es sind Füßchen, die ich daran fasse, dass ich merke, dass Gott mich da hineinnehmen möchte. Das verändert mein Denken über Gott, über mich selber, und das verändert mein Denken über dich. Und im Zusammengestelltsein ist ein Bindeglied, denke ich, auch in durchweg auch als Gemeinde, dass notwendig ist, diese Veränderung, dass die stattfindet, dass etwas hineinkommt in mein Leben und dein Leben von der Liebe Gottes, die nur aus der Gemeinschaft mit ihm stattfindet. Teil eines Leibes zu sein, heißt verbunden zu sein mit dem Haupt, der alles lenkt. Und ich habe mir das so oft, schon bestimmt seit 20 Jahren, immer wieder überlegt, was heißt das? Und ich habe das immer wieder so praktiziert. Wenn ich Teil des Leibes bin und ich etwas bedarf, dann gehen meine Reizleitungen und alles, was mich als Organ antrifft, an das Haupt. Und ich erwarte alles von meinem Haupt. Ich erwarte nichts, was von dem Glied rechts und links neben mir. Ich erwarte, dass Gott es tut. Mein Sein und mit hineingenommen sein in seinen Leib heißt, diese Verbindung zum Haupt aufrechtzuerhalten. Und das ist eine Liebesverbindung. Dass ich weiß, er kennt alles und er weiß um alles und er sieht alles. Und er weiß, wie es um mich steht. Und er sieht das Elend meines Herzens. Und er sieht das Elend meines Äußeres. Und ich will nur eins. Ich will nur an ihm hängen, der das Haupt ist. Aber es ging auch darum, dass wir unsere Leiber ihm zur Verfügung stellen. Dass alles ihm zur Verfügung ist. Der älter geworden ist, der sagt vielleicht, was ist es noch? Im Sinn und im Herzen, die Hauptarbeit im Reich Gottes ist das Gebet. Für einzutreten, für die Differenz, die man sieht, zwischen dem, wer der Herr ist und zwischen dem, wo ich stehe, tritt ein im Gebet für mich, dass Gott das überwinden kann. Aber stell deine Möglichkeiten, die Gott dir gibt, Gott zur Verfügung. Leg es auf den Altar Gottes. Das ist eine Sache, die ich kaum so ausdrücken mag und merke, das hat nichts mit meiner Lösung zu tun. Aber es hat was damit zu tun, mit meiner Verbindung, mit meinem hineingenommen werden in seinen Leib. Ich gehe noch ganz kurz auf die letzten Worte dieses Verses ein, zu prüfen, was der Wille Gottes ist, das Gute. Niemand ist gut außer Gott. sagt der Herr Jesus selber, das Wohlgefällige, haben wir schon kurz drüber gesprochen, an nichts anders hat Gott wohlgefallen als an seinem geliebten Sohn und das Vollkommene. Alles ist auch wieder verborgen in unserem Herrn und Heiland. Ist das, wo ich mich hin nach ausstrecken darf, auch in dem, was ich tue und in die Richtung, in die ich verändert werde. Ich muss meinen Herrn und Heiland damit einbeziehen und er muss darin das Sagen haben. Und ich denke, das ist hier im Römerbrief, sind diese beiden Verse, diese Einleitung da rein, Glied des Leibes zu sein. Sich damit hineinnehmen zu lassen, wirklich zu sagen, Gott, es steht dir zur Verfügung, du hast das Sagen. Du darfst darüber bestimmen, ob es mir passt oder nicht. Ich finde es total interessant, wenn wir dann wieder gleiches Kapitel, 1. Korinther 12, reinschauen, wie uns eigentlich was beschrieben wird, was den auf einer ganz anderen Art und Weise, was aber irgendwie hundertprozentig da reinpasst. Ich möchte uns die ersten drei Verse lesen. 1. Korinther 12 ab Vers 1. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörtet, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja fortgerissen wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt Fluch über Jesus und niemand sagen kann, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Bevor hier der Apostel Paulus eingeht auf die Gaben und auf den Leib und das Zusammengestelltsein, da guckt er nicht vor, was ich habe, sondern er guckt zurück. Er guckt, wo du herkommst und wo ich herkomme und vielleicht, wo du noch drin stehst, wenn du noch nicht Kind Gottes bist. Auch hier, ähnlich wie zur Seite nehmen wir vorher das mit dem Ermahnen, das gehört haben, sagt der Apostel Paulus, ich möchte, dass ihr nicht in Unkenntnis seid. Ich möchte, dass ihr das wisst. Ich möchte euch damit hineinnehmen. Ich möchte, dass ihr das wisst, dass ihr damit hineingenommen seid. Dass ihr Kenntnis, dass ihr Einblick und wir haben uns manchmal über das Wort Erkennen und Kenntnis beschäftigt. Das ist die tiefste Übereinstimmung, die man haben kann. Ihr wisst, und jetzt dieser Blick zurück, als ihr zu den Heiden gehörtet, zu den stummen Götzenbildern hingezogen wart. Ich glaube, dass es dir so geht wie mir. Hingezogen, fortgerissen. Und dass man merkt, dass es auf der einen Seite der Jesus ein hundertprozentig da rausgenommen hat und trotzdem Sünde noch ein Thema in meinem und deinem Leben ist. Da ist was, was zieht, was eine Kraft hat, dem man nichts entgegenzustemmen weiß, die so stark ist, hingezogen und so stark ist, fortgerissen zu werden. Das ist eine Kraft, eine Macht, die Anspruch nimmt und dich nimmt und packt und zieht und fortreißt. Da kommst du her und da komme ich her, wenn wir Kind Gottes waren. Sklave der Sünde. Da ist ein Herr, der zu sagen hat, was wir zu tun haben. Und das kann manchmal in eine ganz niedrige Richtung sein. Es kann aber auch sein über Stolz und Ehrgeiz und eine übertöbte Moral, dass ich vielleicht sehr gut darstelle und vielleicht mit den Sachen gar nicht zu kämpfen habe und doch fortgerissen bin, weil mein eigenes Ich und mein eigener Stolz über allem steht. Fortgerissen. Und ich habe gedacht, das ist genau das Gegenteil von dem, wozu der Jesus einlädt. Der sagt, stellt mir eure Leiber zur Verfügung. Und das andere ist das Gegenteil. Da zieht einer, da nimmt jemand ohne meinen Willen und reist fort. Das ist das, wenn man Sklave der Sünde ist. Da ist ein anderer Herr über einen. Und der Jesus sagt, tu das freiwillig. Stell freiwillig deinen Körper, deinen Leib, alles mir zur Verfügung. Tu es freiwillig. Ich bin der bessere Herr. Ich bin der beste Herr. Ich weiß besser wie du, wie es heißt, umzugehen mit dir, mit deinem Leib, mit deinen Möglichkeiten. Gib es in meine Hand. Und das Wichtigste ist, wer hat das Sagen darüber? Wer ist das Haupt? Wem ist alles unterworfen? Und der Jesus möchte, dass wir freiwillig diesen Schritt gehen, zu sagen, gib, ich gebe es dir, nimm du es. Gott ist nicht übergriffig darin. Gott geht über die Tür und er klopft an und sagt, tu es. Der Widersacher reist weg. Wir haben uns im Lukas-Evangelium, ist jetzt schon ein bisschen zurück, auch mit diesem Haus, was leergeräumt ist, mal beschäftigt, wo ausgekehrt worden ist und der Geist weg war und die Stube leer bliebe. Wenn die nicht neu bewohnt wird, ging dann der Geist hin und brachte noch Geister mit, 7 andere, die schlimmer waren, und es wurde neu besetzt. Kennst du nicht Zeiten aus deinem Leben, auch wenn dein Leben nicht von dem Herrn besetzt war, dass du wieder neu irgendwie fortgerissen worden bist, dass du hingezogen wirst zu Dingen, die dich runtergezogen haben, die dich dreckig und schmutzig gemacht haben, wo du nicht ein- und aus wusstest und wieder das Herz und die Gnade und der Vergebung deines Herrn in Anspruch nehmen musstest. Es waren so 2 verschiedene Seiten. Der Rückblick, der ist nicht schön, ist aber vielleicht auch notwendig manchmal. Wo komme ich her? Und wie notwendig ist es dann, mein Leben und mein Leib mit allem wirklich Gott zur Verfügung zu stellen? Wenn wir wirklich daran zusammengestellt sind, möchte ich das so sagen, hilf mir dabei. Stelle dich mit mir auch als Glied zur Seite, um mir daran auch Hilfe zu sein. Ich bin darin nicht vollendet, ich stehe am Anfang. Ich habe Schritte darin getan und ich merke, ich bedarf der Gnade Gottes, um darin bis zum Ende zu gehen. Und merke jeden Tag neu, darin zu fallen. Vielleicht ganz kurz dann noch aus dem Epheserbrief, die Anfangsverse, wo es um den Leib geht, Epheser 4. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Wieder dieses zur Seite nehmen. Auf eine Art und Weise des Apostel Paulus, ich denke, seine Gefangenschaftsbriefe, die haben nochmal ein ganz anderes Herz, nochmal eine ganz andere Liebe, die sie mitbringen. Noch einmal ganz andere Verbundenheit zu denen er schreibt. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Wandeln ist das, mit dem ich unterwegs bin, worin ich lebe, worin du die nächsten Schritte gehst, wenn du nachher nach Hause gehst. Welcher Richtung gibst du deinem Leben? Worin wandelst du? Worin bist du unterwegs? Gehst du wieder zurück in deine Gefühle, in deine eigenen Gedanken, das, was du sowieso am meisten am Tag tust, denken? Oder diese würdig zu achten und zu beschäftigen in deinem Herzen, in deinem Gedanken, wie es im Psalm 1 heißt, drüber nachsinnen Tag und Nacht über sein Wort. Dieses in ihm zu wandeln, in der Berufung zu wandeln, das heißt, dass in meinen Gedanken, in meinem Herzen Gottes Wort zu Hause ist. Wandelt würdig der Berufung. Sei darin unterwegs, wozu du berufen worden bist, wo Gott dich für errettet hat. Er hat dich doch nicht errettet, dass du jetzt ein erretteter Mensch bist. Du bist Teil seines Leibes. Er ist dein Haupt. Du bist die Braut. Du gehörst zu der Braut Christus als Gemeinde. Er erwartet in der Ewigkeit mit dir innigste, ewige Gemeinschaft zu haben. Warum scheue ich mich darin, jetzt schon zu Hause sein zu wollen? Warum sind andere Dinge in meinem Leben zumindest, die so ziehen, dass ich das so oft vernachlässige? Wandelt würdig der Berufung. Wenn wir jetzt weiterlesen, dann geht's an die Dinge, ja, meines Lebens und deines Lebens. Und wir merken, ich lese einfach nur, um schon mal einen Eindruck zu haben, noch die Verse 2 bis 6 aus dem Epheserbrief, wie wir würdig wandeln in der Berufung, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch den Band des Friedens, ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Vielleicht ist das ein erster Schritt, dass diese Gemeinschaft auch im Miteinander, wo Gott uns hineingestellt ist, die heute noch mal wertvoller geworden ist. Ein Schritt noch mal für mich zumindest, neue Schritte zu sehen, die ich zu gehen habe, dass es darin weitergeht. Aber noch mal einen Schritt nach rechts und links zu schauen, in den anderen wirklich zu lieben, in der Liebe des Herrn Jesus. Ich möchte hier schließen.